Das ist unser Gebet, dass Gott immer wieder der Mittelpunkt ist und bleibt und wird. Gestern hatten wir hier einen sehr bewegenden Alpha-Tag. Wir sind ja mitten im Alpha-Kurs. Und gestern Nachmittag um 3:30 haben hier etliche Leute bekannt, wie sie dieses Leben mit Jesus in den letzten Tagen und Wochen angefangen haben. Und es ist so bewegend, dass 2019 in unserer wunderbaren Stadt Menschen ihr Leben Jesus geben, Christen werden. Und ich glaube, das geht auch heute, wenn der eine oder andere da ist und nicht weiß, wie man Christ wird. Das ist unsere Kernkompetenz und ich würde dir gerne am Ende dieses Vortrages erklären, wie man Christ wird, wenn du das möchtest. In unserer Gebetszeit heute Morgen gab es zwei Worte und die möchte ich vor dem Start der Predigt auch weitergeben. Einmal ging es um das Wort Gnade. Gnade, unverdientes Geschenk. Und wenn du zurzeit oder heute Morgen irgendwie den Eindruck hast, boah, ich komme überhaupt nicht los von einem schlechten Gewissen oder irgendwie, oder ich habe es verbaselt oder so, hey, hier ist ein Raum der Gnade und es gilt für dich. Vielleicht ist das für dich, dieses Wort. Und da ein Vers kam da noch in der Gebetszeit, den möchte ich auch weitergeben. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und wenn du momentan zurzeit mit Ängsten kämpfst, die sehr bewegend sind und die vielleicht dich abhalten, in diesem Gottesdienst überhaupt zuzuhören, weil du so mit dir beschäftigt bist und mit dem, was vor dir steht, lass dir dieses Wort von Gott selbst zusagen. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, dir auch nicht. Sondern es gilt auch für dich, ein Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Nimm das. Dann möchte ich nochmal eine Gruppe besonders begrüßen, die heute Morgen auch hier im Gottesdienst sind. Das sind meine speziellen Freunde. Das sind unsere Getze-Gripper, unsere Konfirmanden, ja, die jetzt anfangen, in den Gottesdienst zu kommen. Ich habe euch schon gesehen, wo ihr seid. Ja. Und letzten Sonntag haben sie ein eigenes Programm gehabt. Jetzt sind sie hier, nächste wieder ihr eigenes. Und heißt sie doch auch herzlich willkommen. Wir freuen uns so, dass ihr mit uns Gottesdienst feiert. Und das ist eine Übergangsphase, die ist sehr wichtig. Und ich sag euch so, ich werde heute Morgen so versuchen zu predigen, dass ihr was mitnehmt. Und ich werde aber einen Test machen, wenn ihr was mitnehmt, also ein Punkt in dieser Predigt, der für euch war, und ihr mir das hinterher sagen könnt, gebe ich eine Runde Kuchen im Bistro aus. Okay? Versprochen. Aber ihr müsst es mir sagen. Okay, wir sind in der zweiten Teil der Predigtreihe Beziehungsstark. Und das Thema wird sein heute Morgen, die Stärke von Freundschaften entdecken und leben. Ich will mit einigen Beispielen aus meinem eigenen Leben beginnen. Es waren Freunde, die mir damals, als ich den Eindruck hatte, dass mein Leben keinen Sinn mehr macht, an meine Seite gekommen sind, mich in meiner Lebenskrise begleitet haben und mir den Weg zu Jesus gezeigt haben. Für die bin ich heute noch dankbar. Es waren Freunde, die in Grenzerfahrungen und Krankheiten meines Lebens für mich da waren, mit mir gebetet haben und einfach da waren. Es sind Freunde, die in den schönsten Stunden meines Lebens mich nicht allein lassen, sondern die mit mir feiern und die sich mit mir freuen und mit denen ich mich freuen kann und an denen Leben ich teilnehmen kann. Und ich dachte, es wären Freunde gewesen, die mich verlassen haben, als ich sie gebraucht hätte und sie dann nicht da waren oder weggegangen sind. Stärke von Freundschaften entdecken und leben. Wir alle sind auf Freundschaften angewiesen. Jeder von uns trägt diese tiefe Sehnsucht in sich. Ich wäre so gern auch ein Freund von irgendjemand. Ja. Sehnsucht nach Bestätigung, nach Annahme, nach Geborgenheit, nach gesehen werden und gesehen, nach Sehen, nach Lieben und geliebt werden, nach Feiern und gefeiert werden. Egal wie alt wir sind. Freundschaften ist ein Thema, was alle angeht. Wenn wir im Herbst zu Fit for Life mit den Teenagern fahren, für eine Woche, 10 Tage, das größte Bedürfnis der Teenager ist erstmal nicht Jesus, oder? Sondern Freunde. Einige kommen gar nicht, wenn der Freund nicht mitfährt. Bring deinen Freund mit oder deine Freundin. So ist es auch in der Jugend. Jeder sehnt sich nach irgendeiner Freundschaft. Dann erwacht das Interesse an dem anderen Geschlecht, ja. Aber auch untereinander. Gegen Mitte unseres Lebens, wenn wir mehr und mehr in Verantwortung hineinkommen, vielleicht nach dem Studium, den Studienort wechseln, die Beziehungen wechseln, gerät das Ganze manchmal ein bisschen in den Hintergrund. Man vergisst das, weil man so herausgefordert ist mit den Entscheidungen, die man zu treffen hat und neu ankommen. Und es wird manchmal überlagert von anderen Dingen. Man hat jetzt scheinbar Wichtigeres zu tun oder hat keine Zeit für Freundschaften. Frauen schaffen das vielleicht in der Phase besser als Männer, weiß ich nicht. Die öffnen sich schneller. Aber mit der Geburt von Kindern, wenn es die denn gibt, ploppt das Thema nochmal so richtig hoch. Du kannst keine Kinder alleine erziehen. Du brauchst ein ganzes Dorf, wenn es gelingen soll. Ja, brauchst Miterzieher, Helfer. Und dann kommt Mitte 40 diese sogenannte Krise. Und plötzlich merkt man wieder in der Veränderung des Lebens und der Ausrichtung, was ist mein Leben wirklich, was soll's nochmal, wie wichtig Freundschaften sind. Und das Thema bekommt eine neue Bedeutung. Und dann in der letzten Lebenshälfte, Golden Age, sagt man ja heute, ja, da muss man manchmal hilflos zusehen, wie Freunde einfach wegsterben. Und auf der anderen Seite ist es einfach auch in dieser Phase nochmal so eine tolle Gelegenheit, Freunde zu finden und zu pflegen. Und jetzt hat man ja Zeit, sag ich jetzt, wo ich noch nicht drin stecke. Ich habe ja keine Ahnung von dem Alter, aber ich denke so, ich höre ja auf zu arbeiten, ja. Beschäftigt, ja. Also ein Thema, was uns alle angeht, jung und alt in jeder Lebenslage und wo wir auch gemeinsam voneinander lernen können. Und wenn wir nachher im Bistro zusammen sind, möchte ich euch herausfordern, ihr Jungen oder ihr Alten oder ihr Middle-Ager, geht mal aufeinander zu und sagt, was lernst du gerade vom Thema Freundschaft? Und jeder hat da was zu sagen. Und wir können voneinander lernen. Und Gemeinde ist dafür da, dass alt und jung zusammen lernen, Frauen und Männer, alte Frauen, junge Frauen, dass wir voneinander lernen. Wie hast du das gemacht? Hast du Freunde? Ja? Dass wir darüber ins Gespräch kommen, das ist kein Tabuthema. Soweit zur Bedeutung von Freundschaften. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir jetzt hier eine Umfrage machen würden, dass keiner von uns das Bedürfnis leugnen würde nach Freundschaften. Was mich aber interessiert ist, wer von uns würde jetzt sagen, er hat 3 oder 4 Freunde, die er heute Nacht um 2 anrufen kann, weil er einen Wasserrohrbruch hatte und Hilfe brauchte. Wen würdest du anrufen? Oder irgendjemand von deinen Kindern ist verunglückt oder dir geht sowas von schlecht, du brauchst einen Gesprächspartner. Wer wüsste, wen er anrufen sollte? Wow. Jetzt frage ich, gib mir die Namen und ich rufe an, ob die das auch sagen. Das ist der Test. Okay? Zwischen dem, ich denke, das ist mein Freund, und ausgesprochen, du kannst mich anrufen, hier ist meine Nummer. Okay? Dann haben wir darüber gesprochen. Klärt das mal. Wenn ihr euch gemeldet habt und ihr hattet Namen im Kopf, ist das eure Hausaufgabe, ruft bei diesen Leuten an. Ich habe mich heute Morgen wegen dir gemeldet, weißt du das? Warum? Und klärt mal, was er sagen würde. Oder sie. Okay? Das ist der kleine Unterschied. So, es sind so viele da. Also ihr wisst, wie man Freundschaften aufbaut und vertieft. Oder wie man Freundschaften beginnt. Die länger halten als ein Schneemann im August. Ja? Also ich meinte ja jetzt nicht nur über die Facebook-Freunde. Ja, so, sondern die wirklich belastbaren Beziehungen. Und ich will uns mit dieser Predigt herausfordern, die bestehenden Beziehungen zu vertiefen oder neue Freundschaften zu beginnen oder auch fähig zu werden, darüber mit den Kindern oder Teenagern zu reden und Prinzipien weiterzugeben. Ihr Teens oder ihr anderen auch, um möglichst viel Gewinn von dieser Predigt zu haben, schlage ich euch vor, ihr bringt das nächste Mal eure Bibel mit und ihr schlagt diese Bibeltexte nach, dann müsst ihr nicht die ganze Zeit zuhören. Und einen Gedanken schreibt ihr euch auf, weil es geht hier wirklich um Lebensveränderung. Wir glauben, dass Gott redet und das sind kostbare Gedanken und ihr hört den ganze Woche so viel und das zu unterscheiden, was war ein goldener Gedanke heute Morgen, das wird euch herausfordern und ihr Erwachsenen macht es den Teenagern vor. Seid hungrig. Okay? Starten wir mal mit dem Thema. Gute Freundschaften werden nicht zufällig geschlossen. Mein erster Punkt. Gute Freundschaften werden nicht zufällig geschlossen. Sie fallen nicht automatisch vom Himmel runter und bang, hatte ich einen guten Freund. Weiß ja auch nicht, wo der herkam. Es gibt Bausteine, die eine Beziehung bauen und es gibt Bausteine, die eine Freundschaft zerstören. Wenn Eltern beispielsweise ihre Kinder zur Schule bringen, dann sagen sie ihren Kindern, ja, mit wem, achte darauf, mit wem du Zeit verbringst. Also auf die Auswahl von Freunden. Warum? Weil jeder weiß, Dummheit ist ansteckend. Oder? Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Das ist ein alter Spruch, kommt nicht aus der Bibel. Sag mir, mit wem du Zeit verbringst und ich sag dir, wer du bist. Ja? Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Hast du Teenager in deiner Familie, dann achtest du sehr genau darauf, auf welche Partys sie gehen, oder? Ist erhöhter Alkoholkonsum ansteckend? Nicht automatisch, aber es besteht eine gewisse Tendenz, oder? Wenn du den ganzen Tag auf der Arbeit einen dummen Spruch nach dem anderen hörst, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du am Abend selber dumme Sprüche machst, oder? Das färbt ab. Und das ist biblisch. Salomo, einer der weisesten Männer, der je gelebt hat, hat in seinem Buch die Sprüche dazu was gesagt, Sprüche 13,20. Wenn du mit vernünftigen Menschen Umgang pflegst, wirst du selbst vernünftig. Wenn du dich mit Dummköpfen einlässt, schadest du dir nur. Wer würde sagen, das stimmt? Okay. Wer von euch ist vernünftig und wer ist dumm? Okay. In der FEG sind nur Vernünftige, ne? Meistens. Aber folgende Geschichte habe ich so unzählige Male in den unterschiedlichsten Fassungen gehört, dass ich sie nicht mehr hören kann. Ja. Jemand kommt nach dem Gottesdienst auf mich zu und fragt mich, kennst du mich noch? Ja, du bist doch bei uns damals zum Glauben gekommen. Ich weiß noch, wie du aufgeblüht bist und wie wir dir geholfen haben. Du hast Gemeinschaft gesucht und gefunden in einem Hauskreis, wo wir Freundschaften leben. Wir haben dir deine Gaben gezeigt und du hast dich so gut entfaltet. Aber irgendwann haben wir uns aus dem Blick verloren. Ja, es lief richtig gut, aber dann habe ich da jemanden kennengelernt. Ich dachte, es sei die Liebe meines Lebens oder der Freund meines Lebens und wir sind öfters weggegangen oder noch öfters. Und dann habe ich es nicht mehr geschafft zum Gottesdienst, zum Hauskreis auch nicht mehr. Es war so viel und dann musste ich eben auch meinen Dienst aufgeben und Gott, mein bester Freund, war dann auch nicht mehr mein Freund. Und meistens, wenn diese Leute wiederkommen, sind sie in dem Chaos, wo sie damals herkamen. Und der Satz, den ich dann meistens nicht mehr hören kann, ist, kannst du für mich beten? Ja, klar. Klar bete ich. Und klar ist Gemeinde ein Ort, wo Neuanfänge geschieht, dass ihr mich nicht falsch versteht. Meine Gefühle sind nicht Gottes Gefühle. Aber ich darf das mal bekennen, als Pastor sind das nicht die schönsten Geschichten, oder? Und wenn du in einem Hauskreis bist und die gleiche Geschichte erlebt hast und jemand immer dann kommt, wenn er nicht mehr kann, dann ist das ermüdend. Eltern sagen ihren Kindern, such dir gute Freunde aus, wenn du an die Uni gehst. Oder als Gemeinde sagen wir Gemeindegliedern, die in eine andere Stadt ziehen, sucht euch eine neue Gemeinde. Lasst euch Zeit für gute Beziehungen. Legt da eine ganz hohe Priorität. Alles ist neu und ihr braucht neue Freunde und es braucht Zeit. Und gute Freundschaften werden nicht zufällig geschlossen. Salomo gibt uns auch eine Checkliste, weil das Thema so wichtig ist. Nach welcher Checkliste, gib mir deine Checkliste, wie du deine Freunde aussuchst. Ich gebe uns mal eine nur, da sind viele in dem Thema der Sprüche, Charaktereigenschaften, bei denen du vorsichtig sein sollst. Das ist jetzt eine Negativ-Checkliste, ich könnte euch auch Positiv-Checklisten geben. Sprüche 6,16, da schreibt Salomo, 6 Dinge verabscheut der Herr und das 7. kann er erst recht nicht ausstehen. Überhebliche Augen, also ein stolzer Blick von jemandem. Menschen, die auf andere herabschauen, ja, oder arrogant daherkommen. Ich wichtig, du nicht. Ja. Ich kultiviert, du asso. Ja. Ich gebildet, du dumm. Ich schön, du gewöhnlich. Nur mal so ein paar, was heißt das hier eigentlich? Ja? Eine lügnerische Zunge, Unehrlichkeit, Notlügen, Schweigen bei bösen Dingen, die einfach sich zurückziehen und weggucken, habe ich nicht gesehen. So tun, als wäre das normal, macht doch jeder. Hände, die schuldlos Menschen töten. Ich übersetze das mal mit Böswilligkeit. Sicher ist hier kein Axtmörder, bin ich ganz sicher. Ja? Aber Leute, die gemein sind, die Schwache unterdrücken. Wenn du Freunde hast, die auf andere, denen es nicht gut geht, lachen und die fertig machen. Ein Kopf, der böse Pläne ausheckt. Rede mit deinen Freunden über ihre Ziele. Was wollen sie erreichen? Und wie ist der Weg dahin? Füße, die auf verbrecherischen Wegen laufen. Ein Zeugen, der nicht die Wahrheit sagt. Dazu gehört auch Klatsch und Tratsch. Mit was redest du über deine Freunde? Über die anderen, die nicht da sind. Und einen Menschen, der Brüder gegeneinander aufhetzt. Leute, die Unfrieden stiften. Mal eine kurze, kostenlose Checkliste für negative Freunde. Und du solltest mal von Zeit zu Zeit, jeder von uns, seine Freundschaften, seine Beziehungen unter die Lupe nehmen, wenn ich mit diesem Menschen Zeit verbringe oder wenn der mit mir Zeit verbringt, geht es ihm besser, geht es mir besser oder schlechter? Wenn das ansteckend ist, was ich bringe oder das, was ich dort erlebe, geht es uns gemeinsam besser? Wird das Reich Gottes gebaut oder eher nicht? Wenn du eine positive Liste suchst, dann geh ins Neue Testament, Galater 5, die Frucht des Geistes. Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, all das. Beides wird abfärben. Ich möchte mit euch jetzt eine Geschichte durchgehen, aus dem Alten Testament in eine Geschichte eintauchen, weil Gott sich auch als Freund vorstellt, ist unser Wort Gottes so voll von Themen Freundschaft. Das ist ganz automatisch. Wenn du mit Gott besser kommst, das nennen wir Freundschaft mit Gott, dann wirst du auch bessere Freundschaften hier schließen. Und wenn du hier keine Ahnung von Freundschaften hast, müssen wir lernen von Gott auch, er will Freund sein. Das lernen wir auch in menschlichen Beziehungen. Ein kleines Schaufenster für Freundschaften im Alten Testament, die Freundschaft zwischen David und Jonathan. Ich lese uns nur einen kleinen Abschnitt vor aus der ganzen Geschichte, 1. Samuel 23. David wusste genau, dass Saul ausgezogen war, um ihn umzubringen. Damals, als David in Horecha in der Steppe bei Sif war, ging Sauls Sohn Jonathan hin und suchte ihn auf. Er ermutigte David, auf die Hilfe Gottes zu vertrauen und sagte zu ihm, hab keine Angst, mein Vater wird dich nicht in seine Gewalt bringen. Du wirst König über Israel werden und ich werde der zweite Mann nach dir sein. Das weiß auch mein Vater ganz genau. Die beiden schlossen einen Freundschaftsbund und riefen den Herrn als Zeugen dafür an. Dann kehrte Jonathan nach Hause zurück, während David in Horecha blieb. Einige von euch kennen diese Geschichten sehr gut, einige sind neu und müssen diese Geschichten noch ein bisschen erklärt bekommen. Hier geht es also um zwei Männer oder besser um drei, um die Freundschaft von zwei Männern. Das ist einmal David, Schafhirte aus einfachem Haus, Bauernsohn. Ich liebe Bauernsöhne, ja, das sind gute Typen. Einfacher Hirtenjunge. Und er kommt in das Geschehen mitten in einer Krise in Israel. Das Heer wird belagert und da kommt dieser Goliath-Riese und David beobachtet das. Lange Geschichte kurz gemacht. Er haut dem Goliath die Rübe ab und wird zum Held. Und danach kommt er an den Hof von König Saul und dort hatte er weiterhin sichtbaren Erfolg oder ich könnte auch sagen, er lebte weiter im Segen. Und es wurde mehr und mehr deutlich, Gott ist mit David und er wurde zum Nachfolger, er war schon längst zum Nachfolger von König Saul gesalbt und das wurde deutlich. Und Jonathan, der Grüne hier, war der älteste Sohn von Saul und er wäre der normale Thronerbe gewesen, der gesetzliche Erbe des Königsthrons Israel, Kronprinz. Und da war dieser Vater, Jonathans Vater Saul. Und für den Vater stellte David eine große Bedrohung dar. Saul hatte unheimlich Angst vor David. Das war eine unsichere Persönlichkeit. Saul hatte ein großes Amt und diese Unsicherheit wurde jetzt deutlich. Und er wurde neidisch auf David. Und David würde Jonathans Platz einnehmen. Also hätte auch Jonathan, der Sohn von Saul, eigentlich Grund, Distanz für David zu halten. Menschliche Gefühle, ja, Angst zu haben. Und Gott hat es geschafft, diese beiden potenziellen Feinde eigentlich erst einmal zu verbinden in einer wunderbaren Freundschaft. Und von der können wir viel lernen, einige Prinzipien dazu. Ein Freund ist jemand, dessen Bedürfnissen ich entsprechen kann und will. Es gibt viele Bedürfnisse, aber kann und will. Damals wusste, als David in Horesha in der Steppe bei Sif war, ging Sauls Sohn Jonathan hin und suchte ihn auf. Er ermutigte David, auf die Hilfe Gottes zu vertrauen. Das ist der Vers dazu. David war also auf der Flucht vor Saul. Die kannten sich ja schon, die waren ja schon länger unterwegs. Er lief um sein Leben und er war verzweifelt, wusste nicht mehr weiter. Solche Situationen kennen wir, oder? Vielleicht läufst du nicht um dein Leben, aber Angst, Verzweiflung, Sorge. Und wo läufst du hin? Was machst du? Ihr Lieben, solche Situationen sind nicht dafür da, Gott anzuklagen, sondern Freundschaften zu schließen und zu vertiefen. Ja? Viele Leute machen in diesen Situationen den Fehler und klagen Gott an. Wo bist du, Gott? Können sie auch machen, aber es ist nicht nur hilfreich. Solche Situationen sind da, um Freundschaften zu vertiefen, zu beten miteinander. Wir beten gemeinsam in Nöten zu Gott. Und oft schickt Gott Menschen, die helfen. Ja, David betet das in Psalm 50. Rufe mich an in der Not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen. Habt ihr schon mal überlegt, wie rettet Gott denn oft in Nöten? Manchmal macht er das übernatürlich, aber sehr oft schickt er einen Menschen. Freunde. Und du musst bereit sein, diesen Freund auch als Gottes Hilfe zu erkennen und wahrzunehmen und nur nicht nur als ein Mensch. Manchmal redet Gott durch Menschen zu mir und tröstet mich. Schaut, Jonathan, der Prinz, sieht dieses Elend von David. Hat Gott hier gewirkt oder nicht? Das ist eine Glaubenssache. Jonathan ist auf der einen Seite fasziniert von diesem Mann Gottes, David, wie er ihn gesehen hat. Boah, der hat Goliath den Kopf abgehauen. Der ist nicht ängstlich zurückgewichen. Du kommst mit deiner Stärke, ich komme im Namen des Herrn. Und das hat Jonathan so fasziniert. Und auf der anderen Seite wusste er, wenn der König wird, dann werde ich es nicht. Loyalitätskonflikt. Ja, Jonathan hat viel zu verlieren. Jonathan hatte schon öfters ein gutes Wort für David eingelegt. Ja, in Kapitel 19, ein paar Kapitel vorher heißt es, da spricht Jonathan mit seinem Vater über David. Mein König, vergehe dich nicht an deinem Diener David. Er hat dir doch nichts getan. Im Gegenteil, er hat dir gute Dienste geleistet. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, als er gegen Goliath antrat. Durch ihn hat der Herr ganz Israel geholfen. Freunde zeichnen sich dadurch auf, dass sie den Mund aufmachen, wenn du angegriffen wirst. Und ein gutes Wort für ihn einlegen. Die aufstehen, wenn es heiß wird. Ja, sich füreinander einsetzen, wenn der Freund Hilfe braucht. Jonathan riskiert hier einiges. Und der Vater war nicht nur nett. In Kapitel 20 lesen wir, wie Jonathan sich wieder mal für David eingesetzt hat und sein Vater sagt, du Hurensohn. Und dann nimmt er einen Speer und wirft diesen Speer nach seinem Sohn, nur weil der sich für seinen Freund eingesetzt hat. Also wir sehen hier, da ist wirklich Einsatz für einen Freund. Das Prinzip für Freundschaft, was ich hier ableite, ist, Jonathan sieht nicht auf sich, sondern er sieht die Not im Leben des Freundes. Und er setzt sich ein, um dieser Not abzuhelfen. Freundschaft beginnt damit, dass ich mich verpflichte, ich will jemandes Freund sein. Nicht damit, ich will einen Freund haben. Ein Schlüsselsatz. Freundschaft beginnt damit, dass jemand sich verpflichtet, ich will jemandes Freund sein und nicht damit, ich will einen Freund haben. Wenn wir Freunde sein wollen, dann müssen wir uns zur Hauptaufgabe machen, Bedürfnisse im anderen, im Leben der anderen zu entdecken und zu fragen, will ich oder soll ich oder möchte ich, kann ich helfen? Wir sind nicht für alle Bedürfnisse verantwortlich. Nicht falsch verstehen, nicht jetzt mit dem Appellohr hören. Und manche Bedürfnisse will der Freund auch gar nicht gestillt bekommen. Aber diese Haltung, ich möchte für dich da sein, die können wir ausstrahlen. Und die sollten wir auch ausstrahlen. Die Frage ist nicht, wer ist mein Freund, sondern wem will ich Freund sein? Wem will ich Freund sein? Bei wem kann ich oder bei wem will ich einer Not abhelfen? Und lässt er das zu? Und das nicht zu groß zu machen, hier in dieser Geschichte ist es halt sehr groß, geht es um alles, Leben und Tod. Machen wir es mal ein bisschen kleiner. Du hast Interesse an jemandem und du willst ihn kennenlernen. Es ist Mai, sagen wir mal Studenten. Ja? Er oder sie schreibt gerade eine Prüfung. Back ihm einen Kuchen. Bring ihm den. Ich habe gedacht, du hast gar keine Zeit zu backen und zu essen. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Vielleicht hilft dir das. Magst du Kuchen? Kann er sagen, ja, nein, weiß nicht. Ja? In der Regel sagt er ja. Ja? Und dann gehst du wieder und gehst nicht rein in die Wohnung und weiß ich was, ja? Ist denn zusammen oder ist vielleicht mehr als der? Ja? Gehst du wieder und lässt ihn lernen. Und schaust, was passiert. Ja? Oder hey, ich habe gesehen, du hast Probleme mit deinem Auto. Kann ich dir helfen? Ich bin ein Schrauber. Ja? Oder du hast Lernschwierigkeiten mit Mathe. Kann ich dir helfen? Ich bin gut in Mathe. Kannst du mir in Englisch helfen? Oder Babysitter. Meine Tochter, als sie nach Karlsruhe gegangen ist, hat sie eine ihrer Stärken ausgespielt und einem Pärchen, was kleine Kinder hat, angeboten, Babysitter zu sein. Und jetzt ist sie in Prüfungen und steckt in Schwierigkeiten oder hat in Schwierigkeiten gesteckt. Und dieses Pärchen ist mit einer Säule von Beziehungen geworden, was sie trägt. Geben und nehmen. Ja. Das lässt natürlich eine Sensibilität für die Bedürfnisse von anderen entwickeln. Du kannst mal eine Woche zur Schule gehen, ihr Teenager geht mal eine Woche zur Schule. Und ohne dass du redest, ohne dass du fragst, notierst du Bedürfnisse von deinen Mitschülern. Du guckst mal ein bisschen weg von dem, wie du ankommst, sondern guckst mal auf die anderen. Ja? Oder was würde deiner Deutschlehrerin helfen nächsten Montag? Das ist schon High Performance, ja, so. Das setzt natürlich voraus, diese Stärke, dass du eine gewisse, dass du weißt, was du zu geben hast. Dass du bereit bist, wegzugucken von dir und nicht ständig in dich guckst, was du nicht kannst. Ja, jeder hat etwas zu geben, aber manche Leute sind so von Minderwertigkeitsgefühlen geplagt oder von Selbstmitleid, dass sie das vergessen, dass sie auch was zu geben haben. Sie schauen auf das, was die anderen haben und bei sich selbst schauen sie auf das, was sie nicht haben. Dreh's doch mal rum. Guck mal auf das, was der andere nicht hat und auf das, was du hast. Das ist Gottes Perspektive. Und aus deiner Fülle gibst du. Das andere führt nur zu Frust. Ich rede hier sehr von Erfahrung. Bevor ich Christ wurde, war ich von Minderwertigkeitsgefühlen geprägt. Ich hatte damals eine Freundin, und die war ich auch total verknallt, aber diese Freundschaft war zum Scheitern verurteilt, nicht wegen ihr, sondern wegen mir. Weil ich überhaupt nicht wusste, wer ich selber war und was ich zu geben hatte. Und weil ich unsicher war und die mir sehr viel bedeutet, ich mich an der hochziehen wollte in meinem Selbstwert, war's krank. Sie brauchte nur ein Wort zu sagen und ich bin gesprungen. Aber es hatte keine Bedeutung für mich. Es war nie genug. Ich hatte Angst, sie zu verlieren und ich liebte nicht sie, sondern mich. Ich war ja überhaupt kein Gegenüber. Und so ein Gefälle führt oft zu einer kranken Beziehung. Und manchmal ist es auch in Ehen so, manchmal muss ich nachreifen in meinem Selbstwert und aufstehen und sagen, wer bin ich eigentlich, was habe ich zu geben? Und nicht immer nur zu warten und zu denken und mich unter den anderen zu stellen. Gesunde Beziehungen sind auf Augenhöhe, Freundschaften werden auf Augenhöhe geschlossen. Und Jesus hat uns frei gemacht. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und in ihm haben wir einen Selbstwert und wir wissen, wir haben Gaben und wir haben etwas zu geben. Ja, weißt du, dass du etwas zu geben hast? Kann jemand, der dich kennenlernt, sich froh und stolz wissen, dass er dein Freund wird? Ja, kann er, weil du ein Geschöpf Gottes bist. Glaub das. Verstehst du, wenn du sagst, ja, wer mich kennenlernt, der hat ein Problem. Ja, wenn du so daherkommst, wirst du nie Freunde finden. Wer will schon ein Problem haben, wenn du es selbst sagst? Ja? Hey, ihr solltet mich kennenlernen. Nicht alle, aber verstehst du? Ja, so in dieser Haltung. Ihr Lieben, das ist so wichtig. Jetzt kommt mal, ich gehe einen Schritt weiter. Das ist so wichtig, nicht nur für Freunde, sondern überhaupt für Beziehungen. Schaut, als Pastor, ich bringe mal ein Beispiel nur von mir. Wenn ich als Pastor mit Minderwertigkeitsgefühlen zu kämpfen habe, werde ich bestimmten Leuten nicht offen begegnen können. Ja? Egal, wer vor mir steht und dir auch nicht. Wenn ich beispielsweise mit einem Geschäftsmann essen gehe, der vielleicht das 5- oder 6-fache von dem verdient, was ich verdiene, sage ich, herrlich, oder? Wenn ich dann auf seine Klamotten gucke, sein Auto sehe, seine Beziehung sehe, seine Urlaubsorte sehe, wer bin ich? Und dann werde ich das Wichtigste, was ich habe, das Evangelium diesem Geschäftsmann nicht sagen, weil ich mich schäme für das, was ich habe. Wir haben das Evangelium von Jesus Christus. Ich bin der Freund Gottes und wer mich kennenlernt, der hat Gott zum Freund. Und du solltest mich kennenlernen, weil Gott ist mein Freund und ich kann dir was von dem, ich kann euch beide connecten. Aber wenn ich mich für Jesus, meinen Freund, schäme und nicht weiß, wer ich bin, werde ich meinem Freund, der vielleicht ein dickes Konto hat, aber ein leeres Herz, das Wichtigste nicht bringen. Ja? Und eine Gemeinde, die sich nur mit armen Menschen beschäftigt, wird auch nicht nur gesund wachsen, oder? So, wir müssen lernen, mit kranken Menschen zu reden, mit reichen Menschen zu reden, mit Menschen, die Einfluss haben und mit dem am Rand der Gesellschaft stehen. Das ist Gemeinde. Und wenn wir uns im Bistro begegnen, geht es nicht auf der Ebene von, was bist du, was hast du, was kannst du, mein Auto, mein Haus, sondern dann geht es darum, hey, Brüder und Schwestern in Christus, dann können wir dir helfen, mit Jesus zu leben. Und was, ich möchte dich segnen. Und jeder, und wir möchten diese, und Jesus möchte diese Identität in jedem von uns freisetzen. Du bist Frau Gottes. Steh auf als Frau. Du bist Teenager mit Jesus. Deine Schule braucht dich. Versteck dich nicht. Unsere Identität leben, die Christus uns gegeben hat. Und dann werden wir fragen, was braucht mein Freund? Weil wir nicht ständig um uns drehen. Ja. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir in Hauskreise hineingehen, denn wenn du nicht in den Hauskreis gehst, was macht dein Freund, der im Hauskreis sitzt und auf dich wartet? Und viele leben im Hauskreis gehen nur dann, wenn sie Bock haben dazu. Dient das mir? Nee. Da warten Leute auf dich. Geh hin. Ja, was hast du zu geben? Ich habe einen ganzen Jesus zu geben. Und natürlich noch eine Menge anderes auch. Ja. Ein Freund ist jemand, dessen Bedürfnissen ich entsprechen kann und will. Nicht muss. Nicht muss. Zweites, ein Freund, achso, das habe ich ja gerade schon gesagt. Freunde sind offen voreinander, ermutigen sich gegenseitig im Herrn. Sauls Sohn Jonathan ging hin und suchte ihn auf. Er ermutigte David, auf die Hilfe Gottes zu vertrauen und sagte zu ihm, hab keine Angst, mein Vater wird dich nicht in seine Gewalt bringen. Bei Luther ist es hier gute Nachrichtstext. Bei Luther heißt es so schön übersetzt, er stärkte sein Vertrauen in Gott. Er stärkte sein Vertrauen in Gott. Das ist also der David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber auch solche Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes kommen in Zeiten von Zweifel und von Angst und von Schwachheit und Entmutigung, kämpfen mit Ängsten, mit Bitterkeit und wollen aufgeben. Und schaut mal, wenn er hier sagen kann, der Jonathan zu dem David, hab keine Angst, dann ist Gefühle von Angst ein Thema in dieser Beziehung gewesen, oder? Mit wem redest du über deine Ängste? Habe ich nicht. Brauche ich nicht zu reden. Ja. Mit wem redest du über deine Ängste? Wenn du erste Schritt in eine Freundschaft gehen möchtest, schau, wie offen dein Gegenüber ist oder wie offen du selber sein kannst. Davids Hilfsbedürftigkeit in dieser Situation war offensichtlich. Das ist ja oft nicht so offensichtlich. Aber diese Offenheit kann man ja mal testen. Ja? Wie offen ist mein Gegenüber für eine Beziehung? Frag doch einfach mal nach. Und, wie geht's dir? Wirklich? Erzähl mir mehr. und guckst, ob nach diesen drei Fragen das Gespräch zu Ende ist oder ob was kommt. Ja? Und dann betest du eine Woche lang für das, was du da hörst. Wenn es was, ja? Wenn es was Schönes ist, sagst du, hey, ich habe mich so gefreut nach einer Woche, das hat mich gar nicht mehr losgelassen. Wie hast du diese Woche erlebt? Und wenn es was Schlechtes ist, betest du eine Woche für diese Not, gehst dann wieder hin und sagst, das hat mich so getroffen und ich habe eine Woche für dich gebetet. Was ist passiert? Und dann guckst du, erzählt er mehr? Und dann guckst du, kommt die Rückfrage oder entwickelt sich die Beziehung zu einer Einbahnstraße? Ja? Viele machen dann den Fehler, dass sie gleich beim ersten Kaffee gleich alle ihre schmutzige Wäsche ausbreiten. Ja? Du wirst gefragt, wie geht es dir? Ja, so genau wollte ich es jetzt auch nicht wissen. Ich muss jetzt leider gehen, ja. So, dieses Gefühl zu entwickeln von Nähe, Distanz, ist nicht selbstverständlich. Aber so dranbleiben und zu notieren, wenn du neu in unserer Stadt bist oder neu in Gemeinde, mit wem hatte ich diese Woche ein gutes Gespräch und will ich da nachhaken? Das braucht Energie und Aufmerksamkeit. Das geht nicht automatisch. Das kostet Kraft. Und Zeit und Reflexion. Und mach das doch mal. Und nimm dich vor Leuten in Acht, auch in Hauskreisen, die erwarten, dass du alles von dir preisgibst, aber die nie was sagen. Du erzählst und dann kommst du, und wie geht's dir? Gut. Und dann den Herrn preisen und jedes Mal. Und du sagst, wow. Ja? Die Unfähigkeit oder die fehlende Bereitschaft, sich selber zu öffnen, sind große Warnhinweise in einer Freundschaftsbeziehung. Ja? Öffnet der andere sich auch? Das kann man auch mal zum Thema machen, auch in einem Hauskreis. Warum hast du eigentlich so Probleme, dich zu öffnen? Hast du Angst vor uns? Liebst du uns nicht genug? Angst ist nicht in der Liebe. Die Liebe treibt die Angst aus. Versteht ihr, das kann ja viele Punkte haben. Schaut, Jonathan sah die offensichtliche Not seines Freundes, er erkannte das und er konnte das nicht lösen. Er kann das Problem hier nicht lösen. Lass dich mal drauf ein, du gehst dahin, dein eigener Vater verfolgt deinen Freund und hier geht's wirklich um Tod und Leben. Und das ist nicht komm, wir machen dann das mal und dann kriegen wir das schon geregelt. Nee, das ist eine Spannung. Du gehst in ein Haus, wo du merkst, du hast keine Antworten für die Fragen. Wirst du gehen oder wirst du deinen Freund allein lassen? In so einer Situation, wo jemand um sein Leben läuft, brauchst du nicht viel zu sagen. Allein, dass du kommst, ist ein deutliches Zeichen. Ich bin nicht alleine. Da musst du nicht Angst haben, dass du das Falsche sagst. Ja, allein sein Kommen. Und manchmal in unserer Gesellschaft hat ja Angst vor Situationen, die überfordernd sind von, weiß ich, Krankheiten oder schlechten Nachrichten oder psychischen Dingen oder weiß ich was. Leute, wir wollen unsere Freunde nicht allein lassen. Und wir sind überfordert und wir wissen nicht, was wir sagen sollen. Aber das Wichtigste ist da sein. Und wenn dann jemand kommt und dir zuspricht, der Herr wird für dich streiten. Ich habe für dich gebetet, gib nicht auf, ich bete für dich. Lieben, das sind die besten Momente deines Lebens. Dafür sind Krisen da, um Freundschaften zu vertiefen. Halleluja, danke für die Krisen meines Lebens, weil sie mir gezeigt haben, wer meine Freunde sind. Wenn du im Dienst herausgefordert bist oder in deiner Familie, die sagen, hey, vergiss nicht, Gott ist mit uns. Denk an damals, guck, was wir schon erlebt haben. Gib nicht auf. Freunde ermutigen einander im Herrn. Und das kannst du auch mit deinen nichtchristlichen Freunden tun. Wenn sie durch eine Not gehen, dann kannst du das sagen. Hey, ich bete für dich. Gib dich nicht auf, weil der Gott, an den ich glaube, dich nicht aufgibt. Hab den Mut, diesen stärksten Freund, den du hast, mitzunehmen in deine Freundschaft. Ja, und es fordert uns auch immer wieder heraus. Damit möchte ich auch in unserer Zeit unsere Beziehungen zu durchforsten. Ja, durchforste von Zeit zu Zeit dein Beziehungsnetz. Unterscheide mal, was sind einfach zufällige Bekannte? Ist ja gut, ist wichtig, solche zu haben, Netzwerke zu haben. Was sind ehemalige Freunde? Aber ihr habt jetzt keine Zeit mehr. Ja, ihr könnt jetzt Nele fragen, was macht denn ein Sandkastenfreund? Ja, so. ja, wie ist es denn geendet? Ja, ja, vielleicht ist er ja immer noch da. Ja. Ehemalige Freunde. Freunde und dann die Best Friends. Und da möchte ich überhaupt keine Wertung machen. Alles sind wichtige Typen oder ja Freundinnen. Aber ich kann nicht 20 beste Freunde haben. Das hat nicht mal Jesus geschafft, als er hier Mensch war. Heute schafft er das schon. Ja, da musste er in einer anderen Form auftreten als Heiliger Geist. Ja, aber beste Freunde. Und wenn du hier 2, 3 beste Freunde hast, hast du dafür Namen? Und es ist auch okay, es gibt auch Lebensabschnittsfreunde. Das meine ich jetzt nicht Lebensabschnittsehepartner, das ist was anderes. Freunde. Als wir in Wienhausen gelebt haben und da unseren Dienst gesehen haben, da waren das andere Freunde als jetzt. Und wenn wir die nicht aufgegeben hätten, hätten wir jetzt keine neuen. Das geht einfach nicht. Zu viel ist zu viel. Und wenn du zu viel da reinpackst, wird alles gleich wichtig oder unwichtig. Und diesen Mut, sich zu beschränken, möchte ich euch Mut machen, damit man auch sagen kann, ja, das sind meine besten Freunde und in die muss ich auch investieren. Die muss ich auch investieren, sonst habe ich sie eben nicht. Und schaut, was der Jonathan ihr investiert. Jonathan ging hin, der hat ihn gesucht, wie viel Zeit da reinging. Der hat Benzinkosten auf sich genommen, ja, sucht ihn auf, absichtsvoll. Ist es meine Haltung? Ich will andere ermutigen. Dritter Punkt. Ein Freund ist jemand, mit dem ich ein gemeinsames Interesse teile. Die Qualität einer Beziehung ist meistens abhängig von der Qualität des gemeinsamen Interesses. Ja. Wisst ihr, ich habe es eben schon erzählt, wie David und Jonathan Freunde waren. Jonathan hat David im Kampf gesehen. Und weil er genau das gleiche Herz fürs Reich Gottes hatte, das lesen wir in 1. Samuel 14, Jonathans Herz fürs Reich Gottes, das war auch so ein Draufgänger, das war auch so ein Wilder, nicht so ein angepasster, ja, so, Vorsicht, da könnte Gefahr klauern. Nein, rauf, ja, wo ist der Herr? Und dann ran. Und darin waren sie gemeinsam, ja. Ich liebe es, wenn ich, weiß ich, auf Pastorenkonferenzen bin und irgend so ein knallharter Evangelist kommt und die Geschichten erzählt, ja, sofort dann kennenlernen. Ja. Was ist das, was dich verbindet? Ja. Ist das sportliche Aktivität, Beruf? Eine berufliche Freundschaft, wenn die nur das Thema Beruf hat, wird nicht zum besten Freund werden, wenn nicht die Ebenen gewechselt werden. Klar, oder? Ja, Studium, Musik, ich gehe gerne wandern. Und wenn man wandert und hoch will, dann guckt man genau hin, mit wem gehe ich ans Seil? Mit wem gehe ich ans Seil? Gehe ich nicht mit jedem ans Seil? Du auch nicht. Ja? Eltern, die gleiche Probleme mit ihren Kindern haben. Oder gemeinsame Interessen. Ute und ich waren gestern Abend wieder bei einem total schönen Konzert mit einem Musiker, der uns beide fasziniert. Und das hat unserer Ehefreundschaft gut getan. In Freundschaften investieren, was uns verbindet. Und je mehr Themen wir haben, auch als Ehepaar, desto besser wird auch unsere Ehefreundschaft. Was ist das, was dich beschäftigt? Freunde beginnen bei gemeinsamen Interessen und gehen dann tiefer. Freunde unterstützen einander, Gottes Plan für ihr Leben zu verwirklichen. Schaut mal, Saul sah Davids Potenzial und wurde neidisch. Jonathan sah Davids Potenzial und wurde Freund. Was siehst du? Was siehst du? Siehst du das, was der andere kann? Kannst du einen Beitrag leisten für seine Berufung? Ja? Ich möchte den anderen fördern. Und zu sehen, was andere können. Wenn ich weiß, wer ich bin, bedroht mich das nicht. Ich möchte so gerne andere fördern. Du wirst König über Israel werden und ich werde der zweite Mann nach dir sein. Wow. Es geht in meiner Freundschaft, in unserer Freundschaft nicht um mich, sondern ich möchte, kann ich dir irgendwie dienen, dass du in deiner Ehe, in deiner Familie, in deinem Mannsein, in deiner Nachfolge, Reich Gottes, weiterkommst. Diese Haltung. Und deshalb beten für Freunde einander, Herr, was hast du vor mit meinem Freund? Und nicht diese Angst, Herr, mein Freund hat schon so lange nicht mehr angerufen. Versteht ihr das? Falsche Sicht. Und letzter Punkt, gute Freunde klären den Rahmen. Die beiden machen das öfters in ihrer Beziehung. Lest diese Kapitel mal durch. heißt es, und Jonathan schloss mit David einen Bund, denn er hatte ihn lieb wie sein eigenes Herz. Und Jonathan zog seinen Rock aus, den er anhatte, und gab ihn David und dazu seine Rüstung, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gurt. Versteht ihr? Die beiden sind nicht zufällig in eine Freundschaft reingerappelt. Ja? Sondern da gab es eine offene Erklärung. Ein Gespräch über ihre Beziehung. Hey, ich finde das so toll, was ich da gesehen habe, und ich wäre so gern dein Freund. Trifft das bei dir auch auf ein Bedürfnis? Dann redet man über den Rahmen. Könnten wir uns, weiß ich, könnten wir eine Gebetspartnerschaft bilden? Könnten wir, oder weiß ich, wir wollen zusammen wandern gehen, einmal im Jahr. Oder. Rahmen klären für Freundschaften. Was soll's? Ja? Vielleicht ist dieser Begriff Bund für uns neu. Aber es ist ein zentraler Begriff im Alten Testament. Guckt mal, Gott ist ein Bundesgott. Er schließt mit Noah einen Bund. Und er sagt als Bundespartner einseitig, was er machen wird. Es wird nicht aufhören. Und als Zeichen des Bundes setze ich den Regenbogen. Ja? Und jedes Mal, wenn du den Regenbogen siehst, weißt du, dass Gott den Bund mit Noah geschlossen hat. Und da gibt es viele Bündnisse, und wir kennen den Ehebund. Auch dort zwei Partner schließen in der Gemeinschaft vor Gott einen Bund. Es gibt Trauzeugen, die den Bund beschließen. Es gibt einen Inhalt, bis der Tod uns scheidet, bleiben wir zusammen. Wow. Es gibt auch Freundschaftsbünde. Und wir müssen es neu lernen. Ja, Teenager haben Freundschaftsbänder. Hey, das ist mein Freundschaftsband mit, sag ich nicht mit wem. Ja, aber auch hier, Freundschaften einen Rahmen geben. Sage mal, wir kennen uns jetzt schon so lange. Was bedeutet dir unsere Freundschaft? Und ich möchte dir sagen, was unsere Freundschaft. Und das kann auf allen Ebenen. Ich finde es so toll, dass du mein Geschäftspartner bist. Ich finde es so toll, dass ich dich kennengelernt habe als Mitkommilitone oder keine Ahnung. Ja? Man kann Rahmen bauen und sollte nicht mehr da reinpacken, als man will. Ich möchte euch dazu ermutigen, und dabei lernen wir von Jesus. Schaut mal, Jesus will dein Freund sein. Und er klopft heute Morgen neu. Und er sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich möchte so gern dein Freund sein. Möchtest du auch? Und da wartet Jesus. Und wenn du Antwort gegeben hast, dann feiert diese Freundschaft. Ja? Und Jesus ist total offen geworden. Er zeigt sein Vertrauen in Offenheit. Er sagt seinen Jüngern, ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was der Vater mir gesagt hat. Der öffnet sein Herz, macht den Himmel weit und erklärt, was Gott vorhat und gibt den Heiligen Geist und führt weiter und so. Er redet und er hört zu, er nimmt Anteil, er will dich fördern. Ja? Er zeigt echte Hingabe für seine Freunde, wie kein anderer Freund es dir zeigen kann. Die größte Liebe beweist jemand, der sein Leben für die Freunde hinlegt, und das hat Jesus gemacht. So wertvoll bist du ihm. Und von diesem besten Freund wollen wir lernen. Und jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, hat Gott einen Freundschaftsbund gestiftet. Und er hat die Zeichen eingesetzt, Brot und Wein. Ja. Das zu feiern, die Freundschaft mit Gott, oder zu starten in der Taufe, wenn jemand zum Glauben gekommen ist, öffentlich, und Gott ist mein Freund und alle sollen es wissen, und heute lasse ich mich auf diesen Namen taufen und ihr seid meine Zeugen. Das wäre ein Fest. Wir lassen dich damit nicht alleine. Wir wollen dich taufen. Ich lade dich ein. Ja. Genug dazu. Paar Coaching-Fragen. Ein Freund ist jemand, dessen Bedürfnissen ich dienen kann. Gibt es derzeit jemanden in deinem Freundeskreis, der dich wirklich braucht? Dann lass ihn nicht alleine. Ist da jemand, dem du dienen möchtest, nicht musst, nicht zwanghaft, sondern ich möchte dem wirklich. Mach dich neu auf. Vielleicht wartet dein Freund auf dich. Mit wem teilst du deine Interessen? Was machst du gerne? Klär das doch neu. Und kannst du das zusammen machen? Daniel startet die Initiative, er grillt gerne mit Seppi zusammen und lädt die Männer dazu ein. Und vielleicht wird am Donnerstag der eine oder andere Freundschaftsbund, am Mittwoch der ein oder andere Freundschaftsbund geschlossen am Lagerfeuer. Freunde unterstützen einander, Gottes Plan für ihr Leben zu verwirklichen. Hast du eine Ahnung von dem, was Gott mit deinem Gegenüber vorhat? Wenn nicht, dann frag ihn doch nochmal. Hast du schon mal gefragt danach, und wie kann ich dazu beitragen? Bete doch dafür. und neu den Rahmen zu klären, wie auch immer. Jesus wäre so gern dein Freund. Und wenn du Jesus nicht kennst als deinen Freund, dann lad ihn heute ein. Und da sind viele, die dir den Weg zeigen können, oder das Segnungsteam oder auch Joshi oder ich. Und wir würden gerne mit euch beten, auch zum Schluss dann. Ich bete noch. Vater im Himmel, danke für, dass du unser Freund sein willst in Jesus. Danke, Jesus, dass du den Preis bezahlt hast und immer wieder bezahlst. Danke für dein dich öffnen und dein Investieren in uns, dein Glauben an uns, dein Anfeuern. Und als Gemeinde wollen wir auch deine Freunde sein, lieber Herr. Wenn da jemand ist, der heute sein Leben Jesus geben will, dann bete ich, dass du ihm Mut schenkst und die angefangen haben, dass sie hilfst, den nächsten Schritt zu zeigen. Und vertief du die Freundschaften in unseren Hauskreisen, in unserer Stadt. Lass etwas gesehen werden von deiner Schönheit. Amen.